Und jetzt würde ich bitten, ob der Pater Stefan mit seinem Vortrag beginnen könnte und vielleicht tun Sie sich kurz vorstellen.
Ja, gerne. Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Pater Stefan Laxenberger. Ich komme gebürtig aus Oberbayern, also irgendwo östlich von München, und bin seit 10 Jahren in Österreich, in Niederösterreich. Bin in einen Orden eingetreten bei den Diener Jesu und Mariens und bin jetzt seit einem guten Jahr Priester hier in der Diözese St. Pölten, in der Pfarre Blindenmarkt als Kaplan. Genau. Während meines Studiums, während des zweiten Teils von meinem Studium, den habe ich in Heiligen Kreuz verbracht und da gab es das Angebot, den Theologie des Leibes Kurs zu machen, den Studiengang. Ich kann ihn sehr empfehlen, wenn man halt in das Ganze, was ihr seit oder als heute mit den 5. Abend verbringt und eben insgesamt in 7 Abenden verbringt, auf eine sehr vertiefte Art und Weise und sehr vertiefte Weise kennenlernen dürft. Und man wird immer mehr oder immer tiefer erkennen, dass die Theologie des Leibes nicht, also nicht nur eine Lehre ist, eine Lehre, die sich aus einem Buch entfaltet, sondern zu einer Lebensweise wird, zu einer Art und Weise, wie man mit sich selber umgeht, mit seinem eigenen Leib, mit seiner eigenen Sexualität, aber nicht nur irgendwie, also nicht nur auf der biologischen Ebene, sondern auf der ganzen Ebene, auf der ganzheitlichen Ebene. Also der ganze Mensch, der ganze getaufte, also wahrscheinlich in unserem Fall überall, der ganze getaufte Mensch, der Christ, er ist da betroffen von dieser Lehre. Johannes Paul II. Hat da wirklich den ganzen Menschen im Blick. Ich darf das Thema der Auferstehung noch weiterführen, quasi den zweiten Teil oder den noch zweiten Teil ergänzen. Ich sage schon im Vorfeld, die Begriffe Zölibat oder zölibatäres Leben oder geweihtes Leben oder gottgeweihtes Leben oder Leben, also die Ehelosigkeit, um des Himmelreiches willen zu leben. Also ich verwende diese Begriffe synonym. Sicherlich, da hat jeder Begriff so ein bisschen seine eigenen Nuancen, aber hier jetzt in diesem Kontext soll es reichen, dass diese Begriffe irgendwo synonym verwendet werden. Die Frau Kesselstadt hat vorher schon ganz klar irgendwo betont, dass unser Leben hier die Vorbereitung ist auf das ewige Leben. Und sie hat auch gesagt und wieder die Priester ermahnt, dass wir da öfters drüber predigen sollen. Ich weiß nicht, ob ich das seit der letzten Ermahnung schon gemacht habe. Ich weiß es nicht, kann mich nicht mehr erinnern. Aber irgendwie natürlich immer. Im Himmel geht es natürlich immer irgendwie. Aber das ist natürlich schon richtig. Ganz viele Menschen, gerade auch irgendwo bei uns in Westeuropa, in Mitteleuropa, wir leben halt irgendwie unser Leben. Und ja, als Christen glauben halt, dass es irgendwie weitergeht. Die Buddhisten, die vergehen, die löst es auf, die verschwinden irgendwie. Oder halt, ja, genau, irgendwie so sicher wissen, wie es denn danach weitergeht. Naja, als guter Mitteleuropäer, nichts gewiss, weiß man nicht, wie es dann wirklich weitergeht, weil ist ja noch keiner zurückgekommen. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Aber, und das ist sehr wichtig, wir müssen es eigentlich von der anderen Seite, quasi von hinten her sehen. Der richtigere Zugang, der sinnvollere Zugang ist eigentlich derjenige, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott leben, in dieser ganzheitlichen Gemeinschaft. Und ja, diese Gemeinschaft, die den ganzen Menschen betrifft, Stichwort Communio Personarum, und dass es eben zwei Stadien gibt. Das erste Stadium hier auf Erden, seit unserer Taufe hat dieses gemeinsame Leben begonnen mit Christus. Und das zweite Stadium ist ja dann im Himmel oben. Eigentlich müssen wir aus dieser Sicht sehen. Also nicht jetzt leben wir mal und dann schauen wir mal, was dann danach passiert, sondern der sicherere Zugang ist, dass wir die Gewissheit haben, dass sich diese Gemeinschaft, die wir mit Gott jetzt und heute leben, ja natürlich verändern wird. Es wird eine andere Art und Weise sein, aber die Gemeinschaft, das gemeinsame Leben, es wird bleiben. Es wird verherrlicht werden, es wird größer, großartiger werden, aber wir wissen, was uns eigentlich im Großen und Ganzen danach erwartet. Also wir wissen einigermaßen, was uns danach erwartet, auch wenn es dann, so wie es dann wirklich sein wird, wahrscheinlich doch nochmal viel genialer ist, als wir uns das jetzt hier vorstellen können. Jesus, er spricht immer vom Hochzeitsmahl und von irgendeiner Stadt, die vom Himmel herabkommt und so. Und diese Stadt, die so prächtig ist und überall sind Edelsteine und so weiter, keine Ahnung. So beschreibt es Jesus. Es sind halt alle, aber eben alles nur Bilder. Vor allem auch sehr interessant, in der Offenbarung beschreibt der Johannes, also der Johannes, der dir das Buch der Offenbarung geschrieben hat, er beschreibt diese Stadt, die vom Himmel herabkommt, und es wird keine Sonne mehr geben, weil Christus, weil Gott in dieser Stadt das Licht sein wird, das von sich aus leuchtet. Es braucht keine Sonne mehr. Genau, hier auf Erden, wir leben seit der Taufe, leben wir in dieser Gemeinschaft, in diesem mystischen Leib Christi, wie man das als Theologe nennt, in diesem geheimnisvollen Leib Christi, wo Jesus das Haupt ist und wo wir alle die Glieder daran sind. Wir brauchen die Sakramente, wir haben die Sakramente, wir brauchen sie als Wegbegleiter, die Eucharistie, die sozusagen die Ernährung, die Nahrung, damit wir wieder, ja, weil wir doch halt sündige Menschen sind, dass wir wieder die Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen können, wenn wir vom Weg abgefallen sind. Und generell alle Sakramente, die wir aber, die Sakramente, nur in diesem Leben haben. Im Himmel drüben wird es keine Sakramente mehr geben, weil wir die Sakramente nicht mehr brauchen. Weil dort, wo das Sakrament heute ein Vorausbild ist, werden wir dann im Himmelreich die Erfüllung haben. Der Himmel besteht aus einer großen Eucharistiefeier. Also der Himmel ist ja nichts anderes als ständiges Empfangen der ständiges, also wenn man es bildhaft übertragen will, ein ständiges Empfangen des Leibes Christi, ein ständiges Kommunizieren, ist ja nichts anderes. Das, was heute im Zeichen vorausgebildet ist, im Sakrament vorausgebildet ist, das werden wir im Himmel oben ja, dauerhaft erleben. Wie gesagt, wir brauchen eben diesen Perspektivenwechsel, weil wir alle berufen und gerufen sind zu dieser Gemeinschaft mit Gott und mit den vielen anderen Heiligen, egal ob sie jetzt heilig gesprochen sind oder nicht, mit diesen vielen anderen Heiligen im Himmel oben. Der heilige Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, und dann oben im Himmel, damit Gott alles in allem wird. Und der heilige Paulus sagt in der Apostelgeschichte, also er hält einmal eine Predigt und sagt, denn in ihm, also in Gott, leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Das wahre Vaterland, die wahre Heimat, die wirkliche Heimat des Menschen ist der Himmel und jetzt ist das Vorausstadium. Von der Ehe hat die Frau Kesselstadt vorher schon berichtet und das gut ausgelegt. Ich will auf eine andere, eben auf die Ehelosigkeit und des Himmelreiches Willen eingehen und da die Schriftstelle aus dem Matthäus-Evangelium einführen, Matthäus 22, wo Jesus drei Arten von Ehelosigkeit beschreibt. Das erste, die Ehelosigkeit von Geburt an, die Ehelosigkeit, wenn man von Menschen dazu gemacht wird. Ich glaube, das sind nicht nur durch jetzt medizinisch-chirurgische, ich glaube, das sind auch Fälle von, wo es auf der psychologischen Ebene nicht passt, wo Menschen, andere Menschen so stark verletzen, dass sie nicht mehr nicht mehr die Ehe leben können, durch ja, wie auch immer. Und eben die dritte Form, aber von einem ganz anderen Blickwinkel her, die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Bevor wir diese, oder man muss eigentlich vorausschicken, wichtig ist das Denken vom Alten Testament her. Die Ehe ist es Nonplusultra im Alten Testament. Wenn du als Frau oder als Mann geheiratet hast, dann hast du schon mal einen ganz großen Stein bei Gott im Brett. Warum? Das ganze Alte Testament oder die ganzen wichtigen Personen, immer zieht sich diese Verheißung durch das Volk Israel durch, dass durch Geburt und durch Nachkommenschaft das Volk Israel, das Volk Gottes im Alten Testament ausbreitet. An den Abraham geht als erstes diese große Verheißung, dass sein Volk so zahlreich wie die Sterne am Himmel sein werden. Aber gar nicht so sehr durch Mission, wie wir das als Christen kennen, sondern hauptsächlich und primär durch Geburt. Wenn du als Eltern viele Kinder hast, dann arbeitest du ganz aktiv mit, dass die Verheißung Gottes real wird. Du bist, wenn du Vater oder Mutter von einer großen Familie bist, dann bist du ganz reales, ganz wichtiges und wirkliches Werkzeug für die Umsetzung dieser Verheißung. Und eben deswegen sind Kinder ein großer Segen und gleichzeitig aber auch Kinderlosigkeit ja fast so was wie eine Schandtat. Eine ja, entweder eine Strafe Gottes oder also mindestens eine schwere Glaubensprüfung. Wir sehen das im Alten Testament bei der Hanna, die die Mutter von Samuel ist. Jetzt mal kurz überlegen, ich habe mir das nur als Stichpunkt aufgeschrieben. Die Hanna ist die Mutter, der Sohn ist Samuel. Sie erbittet ihn von Gott und sie ist sehr, sehr traurig. Sie ist schon im fortgeschrittenen Alter und es ist eine Schande für sie, dass sie quasi bis ins vorgerückte Alter eben noch keine Kinder hat. Genauso dann später mit Elisabeth, auch sie, Elisabeth, sie ist sie ist auch schon im vorgerückten Alter. Sie kann sich nicht mehr ganz vorstellen, dass sie Mutter wird, aber eben bei Gott ist eben nichts unmöglich. Interessant ist, dass diese Frauen im Alten Testament, die immer sehr lange warten müssen, bis sie Mutter oder Mütter werden dürfen, dass dann ihre Kinder irgendwo eine ganz wichtige Rolle haben. Bei Abraham, Sarah, Isaac ist dann der Sohn der Verheißung. Wir haben das bei Samuel und bei Hannah und Elkanah. Und dann ist der Samuel der Nächste. Und dann eben bei Elisabeth und Joachim, wo dann Johannes der Täufer der Sohn ist, der dann eine ganz wichtige Rolle spielt als der Vorläufer von Jesus. Und wenn wir dieses Wissen im Hinterkopf haben, dann ist natürlich diese Predigt Jesu von der Ehelosigkeit und des Himmelreiches willen natürlich eine Provokation, irgendwie logisch. Und es ist total neu und unverständlich. Aber wenn man es von der inneren Logik her, passt es total gut zusammen. Im Alten Testament ist die Ehe dazu da, um das Volk Gottes aufzubauen und das Reich Gottes aufzubauen. Im Neuen Bund, im Neuen Testament, ist die Ehelosigkeit um des Himmelreiches auch dazu da, um das Reich Gottes aufzubauen. Im Alten Testament ist es die Ehe, im Neuen Bund ist es, natürlich braucht es im Neuen Testament auch die Ehe als Sakrament, gar kein Thema, aber zusätzlich kommt dazu, dass auch die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen wichtig ist zum Aufbau des Reiches Gottes. Egal welche Berufung das ist, ob es eine Priesterberufung ist, ob es eine Ordensschwesternberufung ist oder halt einfach ein Laie, der sich jetzt nicht irgendwo in einer klösterlichen Gemeinschaft bindet, Mann oder Frau, der sich aber, das ist schon eine wichtige Voraussetzung, ganz bewusst die Ehelosigkeit lebt, um an der Kirche, in der Kirche, für die Kirche, für das Reich Gottes zu wirken. Es kann die Karmelitin hinter den Klostermauern sein, die nach ihrem Eintritt ihr ganzes Leben lang nichts mehr von der Welt sieht. Es kann der Missionar sein, der den ganzen Tag oder das sein ganzes Leben irgendwo rumzieht und x Kilometer hinter sich hat. Ganz egal, beide Berufungen spiegeln dies oder arbeiten daran, um das Reich Gottes auf der Welt auszubreiten. Welche Eigenschaften hat diese Ehelosigkeit um dieses Himmelreiches willen? Ganz wichtig, erstens, sie muss freiwillig sein. Eine Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, die nicht freiwillig kommt, die aus der inneren Überzeugung her, aus diesem Bewusstsein, dass Gott mich brauchen kann für das Reich Gottes, aber wenn es nicht von mir selber kommt, das ist, glaube ich, relativ wenig wert. Ja, es ist sogar ein Zuwiderhandeln der Person. Es muss aus freier Entscheidung kommen, für das Reich Gottes sich hinzugeben. Es muss freiwillig sein. Dann ein ganz wichtiger Punkt, die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen ist übernatürlich. Das ist natürlich irgendwo klar, weil das Ganze, wo dann diejenigen arbeiten, die um des Himmelreiches willen leben, das hat immer irgendwas mit Kirche zu tun, das ist immer irgendwie übernatürlich, klar. Aber wie schnell das gar nicht mehr klar ist, ist dann die Frage, wenn es um die Frage des Zölibats geht, und ob man das nicht auflösen könnte oder lockern könnte oder hin oder her. Ich meine, diese Fragen, die wird ja schon seit langer Zeit, also solange ich lebe, wird die diskutiert. Und wahrscheinlich noch genauso lange, wie ich leben werde, wird man weiter diskutieren. Und ich habe vor, lange zu leben. Und ich glaube, es geht bei der das Argument für den Zölibat vorbringen, ja, wenn man Priester ist, entweder man hatte Zeit für seine priesterliche Aufgabe, für seine Pfarrei, für seine Pfarre, für das Apostolat, wo man auch immer hingestellt ist, oder man hat halt Zeit für seine Familie, für seine Ehefrau, für seine Kinder. Also das Zeitargument ist sicherlich richtig, aber ich glaube, im Kern gibt es noch eine Stufe tiefer. Wenn es nur das Zeitargument wäre, dann, ja gut, mit einem guten Zeitmanagement müsste doch dann auch funktionierbar sein. Eine alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Vater, der muss ja auch Beruf und Kinder unter einen Hut bringen können. Also das Zeitargument allein, finde ich, ist zu wenig. Aber es geht um den Punkt der Hingabe. Und da sind wir wieder, weil ich ja gesagt habe, wir sind bei dem Punkt der Eigenschaften, wie die Ehelosigkeit sein muss. Es geht um die Übernatürlichkeit. Wir sind bei der Frage der Hingabe. Wo setze ich mich selber als Person ganz ein? Wo mache ich mich selber zum Geschenk? Wo verschenke ich mich ganz? Oder für wen? Gar nicht so sehr für was, sondern für wen. Mache ich es für eine Frau, für die Braut und dann für die Kinder? Oder mache ich es wirklich für das Reich Gottes, in erster Linie für Christus? Diese Hingabe liebe ich, diese Hingabe für Christus, und daraus erwächst dann die Arbeit in der Kirche. Genau, die Frage, die, glaube ich, die viel tiefere Frage ist, wo hänge ich mich rein, wo gebe ich mich hin, wo setze ich mein Leben ein, für was? Meist für Frau, für Familie oder alles, wenn man Frau ist, für einen Mann, für einen Ehepartner, oder mache ich es eben für Christus und die Kirche? Das ist, glaube ich, die ganz zentrale Frage. Und diese Frage, die kannst mit einem rein weltlich denkenden Menschen, der wird das nicht wirklich begreifen, weil, ja, wie soll das denn auch? Aber da sieht man, Ehelosigkeit und das Himmelreiches Willen, eine wichtige Eigenschaft ist, dass es übernatürlich ist. Und es ist ein charismatisches Zeichen. Jetzt muss ich erklären, was meine ich mit charismatisches Zeichen? Die Ehelosigkeit, sie zeigt auf etwas, oder es ist ein Verweis auf etwas, was später kommt. Alle diejenigen, nein, ich sage so, auch die Ehe hat dieses Zeichen für die Welt, nämlich, was macht die heiligste Dreifaltigkeit den ganzen Tag? Also was machen die drei Personen in sich? Die machen den ganzen Tag nichts anderes, das in meinen Worten formuliert, sie machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich gegenseitig hinzugeben. Der Vater gibt sich dem Sohn hin, der Sohn gibt sich dem Vater hin. Diese Hingabe ist so real und so mächtig und so kräftig, dass in der dritte Person entsteht, der Heilige Geist. Das macht die Dreifaltigkeit in sich den ganzen Tag. Natürlich, sie wirken dann auch in die Welt hinaus oder in die Welt hinein, aber das Zeichen, worum es geht, ist, also innerhalb der Dreifaltigkeit den ganzen Tag nichts anderes als Liebe und gegenseitige Hingabe. Und diejenigen, die sich zum Stand der Ehe, zum Stand der christlichen Ehe entschieden haben, die bilden diese Liebe vor der Welt ab. Sie zeigen diese Liebe vor der Welt. Sie geben Zeugnis für das, was Gott den ganzen Tag macht. Das ist natürlich, kann man fragen, ob das immer den ganzen Tag so gut funktioniert. Wir sind Menschen, aber es ist immerhin eine Berufung, es ist eine großartige Berufung. Das machen diejenigen, die heiraten. Diejenigen, die zölibatär leben, egal ob Ordensschwester, Priester, Laienbruder, wie auch immer, die leben ein anderes Zeichen, nämlich, ja, die Welt ist schön, die Welt ist toll, die Welt ist super, das andere Geschlecht, super, Sexualität ist was Schönes, was Gutes, was Geniales, aber wir verzichten darauf, weil es noch was Größeres kommt. Weil es, obwohl die Ehe und die Sexualität und eigene Kinder zu haben und eigene Familie zu haben, obwohl es was Wunderbares ist, verzichten wir darauf, weil es noch was gibt, was großartiger, was noch größer ist. Oder ich kann es auch andersrum sagen oder andersrum formulieren, indem ich auf diese großartigen Sachen verzichte, müsste eigentlich jedem irgendwie klar werden, entweder er ist verrückt oder es gibt noch was, was noch größer ist. Vielleicht beides, vielleicht ist es ein Priester verrückt und gibt ein Zeichen, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber beide Lebensstände, beide Sakramente, das Sakrament der Ehe und der Lebensstand des jungfräulichen Lebens, des Lebens für Christus, sie sind beide auf ihre ganz spezifische Weise ein Hinweis auf den Himmel. Ein Hinweis auf das, was später kommen wird. Und also, jetzt, vielleicht war das jetzt ein bisschen zu verkürzt, nicht nur die heiligste Dreifaltigkeit in sich, die drei Personen leben diese Hingabe, auch alle Heiligen und alle Engel sind da natürlich auch dabei. Und auch diese Gemeinschaft, das ist nicht nur ein Dreierbündnis, natürlich sind die drei Personen der Dreifaltigkeit da das Zentrum, das ja, sozusagen das Zentrum, um das sich alles dreht, logisch, klar, aber die Heiligen, die sind auch in dieser Gemeinschaft mitten, also die gehören da auch dazu, das ist jetzt nicht irgendwie, dass die in der dritten Reihe sitzen müssen und zuschauen müssen, sondern die sind ganz hineingenommen in diese Gemeinschaft, in diese Liebe mit Gott. Und natürlich, wir sind es auch. Wir sind es auch berufen für diese Gemeinschaft, später im Himmel, drüben auf reale Weise und jetzt auf verborgene Weise durch die Sakramente. Jetzt durch die Sakramente leben wir diese Gemeinschaft schon ein Stück weit voraus. Natürlich alles ein bisschen bruchstückhaft. Ja, wir wissen, durch unsere eigenen Sünden und so weiter können wir da wieder rausfallen. Wir können uns selber verscherzen. Und es ist auch alles ein bisschen, der heilige Paulus sagte, wie durch einen Schleier hindurch. Wie wenn es durch eine dreckige Fensterscheibe hindurch. Also sogar, wir tun uns ein bisschen schwer, das oft wirklich zu begreifen. Oder andersrum gesagt, wir würden alle wahrscheinlich viel heiliger leben, wenn wir das tiefer im Bewusstsein drin wäre. Wir würden da alle irgendwie viel heiliger leben. Und eine letzte Eigenschaft, die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen ganz notwendig hat, die vierte Eigenschaft, sie muss fruchtbar sein. Natürlich jetzt nicht fruchtbar im biologischen Sinn, aber fruchtbar aus dem Geist heraus. Da ist uns Maria und Josef, sind uns da, glaube ich, ganz ein gutes Vorbild oder ganz ein gutes Beispiel. Die beiden sind ja auch fruchtbar geworden, aber nicht auf der biologischen Ebene, sondern, wir wissen es, ich kann die Heilige Schrift zitieren, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, er wirkt in Maria und dadurch wird Maria fruchtbar und der Heilige Josef, seine Fruchtbarkeit für diese heilige Familie besteht dann in seinem Einsatz, in seiner Hingabe für Maria, in seinem Dasein, in seinem Vater, insofern er Pflegevater ist, insofern er um Maria sorgt und um Jesus sorgt, solange Jesus eben den heiligen Josef braucht. Trotz der Jungfräulichkeit, wir sehen es beim heiligen Josef und wir sehen es bei der Mutter Gottes, trotz ihrer Jungfräulichkeit, bei der Mutter Gottes wissen wir, dass sie ihr ganzes Leben lang jungfräulich war. Beim heiligen Josef gibt es verschiedene christliche Traditionen, da sind beide Traditionen erlaubt. Die einen sagen, dass Josef schon vor der Ehe mit Maria schon eine Familie hatte. Das ist die eine Tradition, das ist total legitim, das zu glauben. Die andere Tradition sagt, dass auch der heilige Josef sein ganzes Leben lang keusch gelebt hat. Wie gesagt, ich sage es beides. Da gibt uns die Kirche nicht vor, was wir da glauben müssen. Bei der Mutter Gottes schon, da müssen wir glauben, dass sie jungfräulich gelebt hat, da bleibt uns nichts anderes übrig. Aber wir sehen, beide, Josef und Maria, beide sind fruchtbar, trotz ihrer Jungfräulichkeit, weil sie aus dem Geist heraus fruchtbar sind. Ich fasse diese vier Eigenschaften nochmal zusammen. Die Ehelosigkeit um des Himmelreiches will, muss freiwillig sein. Sie ist was Übernatürliches. Sie ist ein charismatisches Zeichen, also ein Zeichen für etwas, was später kommt, ein Vorausbild und sie ist immer auch fruchtbar. Ich glaube, eine Ehelosigkeit, die nicht fruchtbar ist, wahrscheinlich, also jetzt mal ein bisschen ungeschützt behauptet, wird eine Ehelosigkeit, die nicht fruchtbar ist, letztlich irgendwo immer im Egoismus landen. Also wenn ich ins Kloster gehe, oder halt in irgendein Stift, weil die halt so dicke Mauern haben und dann habe ich von der ganzen Welt mehr Ruhe und Internet habe und dann kann ich mich zurückziehen von der Welt. Das wäre diese ein bisschen egoistische Form oder eben die unfruchtbare Form, die dann wahrscheinlich letztlich immer im Egoismus enden wird. Also ich habe das jetzt mal ein bisschen ungeschützt, aber wahrscheinlich ist es so, dass wenn die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen in sich nicht fruchtbar ist bei einer Person, dann ist sie auch nicht wirklich Zeugnis vor der Welt und auch nicht wirklich gesegnet. Ganz wichtig, beide Lebensformen, die Ehe und die Ehelosigkeit, egal in welcher Form auch immer, beide Formen brauchen sich. Beide Formen bedingen würde ich nicht sagen, aber sie brauchen einander. Ganz banal im praktischen Leben, keine kirchliche Organisation, keine Pfarrei, Ding wird funktionieren, nur mit den einen, nur mit den Ehepaaren, mit den Familien oder aber auch nur mit den Gottgeweihten. es braucht für die Kirche braucht es immer beides. Beide Lebensformen sind wichtig für den Aufbau des Reiches Gottes. Die Kirche, sie kann nicht nur aus Priestern bestehen, das wissen wir, weil sonst wird es irgendwann nach einer Generation oder nach drei Generationen nicht mehr recht viel geben. Sie kann aber eben auch nicht nur aus dem ehelichen Leben leben, weil wir Priester eben Anteil haben dürfen an Jesus Christus, der eben so gelebt hat, wie er gelebt hat. Also die beiden Lebensformen, sie brauchen einander, aber sie belehren sich auch einander. Ich bin selber Onkel von 7 Neffen und Nichten. Ich bin total gern bei denen, ist total schön. Und ich gehe jedes Mal gestärkt wieder heraus. Ich bin froh, dass bei mir um 3 in der Früh niemand schreit, dass niemand nach mir schreit. Ich bin froh, dass ich da mehr Ruhe habe, wenn ich gerade irgendein anderer Notfall ist, dass jemand am Sterben ist oder so. Aber kommt jetzt in der heutigen Zeit auch nicht mehr so oft vor. Gleichzeitig, wenn ich dann Kontakt zu meinen Geschwistern habe oder so einer Schwägerin oder so, wenn du dann siehst, wie die ihre Hingabe in der Familie leben, weil halt das Kind, das Säugling halt um 3 in der Früh und um 5 und um Mitternacht und um 11 Uhr abends und so schreit, das belehrt einen selber auch, da wird man selber auch, da nimmt man dann schon was mit. Gleichzeitig auch, das erlebt man immer wieder auch durch Zeugnis oder durch Rückmeldungen, auch das Leben der Hingabe von Priestern, von Ordensleuten, von gottgeweihten Leben, auch dieses Leben der Hingabe ermutigt dann gleichzeitig auch wieder Ehepaare, Familien. Also beide Lebensformen brauchen einander und beide Lebensformen belehren auch einander. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Wenn es diesen Kontakt nicht gibt, dann glaube ich, ich glaube, es ist wichtig und ist sehr segensreich, wenn es diesen Kontakt zwischen den beiden Lebensformen gibt. Trotzdem, trotz alledem ist dieses Leben um des Himmelreiches willen, der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, auch immer noch in diesem Zustand des noch nicht Erlöstseins. Oder auch, man könnte auch sagen, des Sünderseins. Egal, man kann Priester sein, man kann Bischof sein, man kann Papst sein, man kann 5 Gelübde haben, man kann 100 Gelübde haben in einem Ortsleben leben. Man bleibt Sünder, man bleibt sündhafter Mensch oder eben, um mit der Sprache von Johannes Paul II. Zu sagen, man bleibt oder man ist in diesem Zustand des noch nicht Erlöstseins. Man fällt immer wieder, man bleibt hinter diesen hohen Idealen halt immer wieder zurück. Das ist jetzt nicht großartig was Neues, so geht es euch ganz genauso, das weiß ich. Ohne euch zu kennen, weiß ich, dass es euch ganz genauso geht, weil wir Menschen halt alle irgendwo Sünder sind. Wir bemühen uns und es ist auch unser Auftrag, uns zu bemühen, aber trotzdem scheitern wir immer wieder. Und also mir geht es ganz oft, nicht ganz oft, aber immer wieder so, wenn Leute zu mir zum Beichten kommen, dass die Sachen beichten, wo ich mir dann denke, hoppala, das betrifft mich selber auch. Also dass Leute durch ihr Bekenntnis mir dann wieder weisen, okay, das ist eigentlich ein Punkt, da müsst ihr selber auch mal ein bisschen aufpassen. Also gerade so Geschichten, die sich dann so einschleichen, auch die um des Himmelreiches willen neben den Menschen, sie sind nicht, nicht irgendwie jetzt da ausgenommen, um dieses tägliche Ringen, um dieses tägliche sich bemühen in der Hingabe und in dieser Beziehung zu Gott zu leben. Diese Begegnung mit Gott in diesem Verzicht und gerade auch da wo es um die Ehelosigkeit geht, gerade auch das ist ein Ringen, brauchen wir uns nichts vormachen, ist wirklich ein Ringen, das ist oft auch irgendwo ein Kampfplatz, das ist der Verzicht auf Familie, auf Ehepartner, auf Kinder und so weiter, was hat alles dazugehört, dieser Verzicht, der bringt Spannung mit. Diese Spannung muss man aushalten und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass diese Spannung sehr fruchtbar sein kann. Wenn ich immer wieder dann, wenn ich in dieser Spannung drin bin, in diesem Konflikt mit mir selber, dann trotzdem wieder bewusst dieses Ja zu meiner Berufung spreche. Wenn ich sage, doch, ich lebe es trotzdem wieder, um des Himmelreiches willen, um Christi willen, für Christus und für das Reich Gottes. Ich lebe das wieder, weil ich diese Hingabe mit Gott wieder leben will, weil ich es doch wieder versuchen will. weil es nicht, sich nicht alles um mich dreht, sondern weil ich dann glücklich werde, wenn ich mich selber zum Geschenk für andere Menschen mache. Mutter Teresa ist da ein wunderbares Beispiel. Erst wer sich selber zum Geschenk für andere Menschen macht, der erfährt das wahre Glück und das ganz tiefe Glück. Ich muss mal kurz eine Pause machen, ich muss beim Laptop das verlängern. Eine Sekunde schnell. Genau. Jetzt kann ich wieder weitermachen. Genau, wir waren bei dem Punkt, dieses zölibatäre Leben, das birgt eine Spannung, diese Spannung, ob man es mit diesem Leben der Hingabe, ob man es wirklich auch jeden Tag ernst meint. Klar, man macht irgendwann mal, hat man seine Gelübdefeier oder seine Priesterei oder was sich was, da ist alles sehr feierlich, aber, und ich glaube, da ist es sehr parallel zum Eheleben, beim Eheleben hat man halt irgendwann seine Hochzeit, aber diese wirkliche Hingabe zu leben, das ist halt dann, wenn sie mal der Alltag eingeschlichen hat, wenn der Alltag einmal da ist, dann immer wieder braucht es halt jeden Tag diese Überwindung. Ich sage halt trotzdem wieder ja. Und aus diesem Verzicht dann raus, wenn man den bewusst annimmt, wenn man nicht als was Nerviges, was man überwinden muss, sondern wenn man es trotzdem demütig annimmt, diesen Verzicht, dann entsteht eine liebende Hingabe, eine Hingabe aus Liebe oder eine hingebende Liebe. Also ich glaube, die zwei Begriffe kann man austauschen. Eine liebende Hingabe oder eine sich hingebende Liebe. Eine Liebe, die sich zum Geschenk macht. Und da sieht man wieder, dass eheliches Leben und das Leben oder der Lebensstand um des Himmelreiches Willen zwei Lebensweisen sind, die letztlich aufs Gleiche hinauslaufen. Es geht um diese Hingabe meiner selbst für eine geliebte Person, ob es jetzt der Ehepartner ist, Familie und so weiter, oder ob es direkt Christus ist, ob man es über den Umweg des Ehepartners und der Familie macht, auf Christus hin, oder ob man es halt straight Gott gegenüber macht. Der nächste Punkt, was braucht es notwendig, um die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen wählen zu können? Was muss ich denn wissen oder was sind so Vorbedingungen, die ich wissen muss, wenn ich mich auf sowas einlasse? Ich glaube, da kann man auch den einen oder anderen Punkt ableiten, dann aufs Eheleben. Aber jetzt mal aus der Sicht der Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen. Erstens ganz wichtig, es braucht das Wissen, dass Ehe und Sexualität und Familie und eigene Kinder was Wertvolles ist, was Schönes, was Gutes, was Großartiges. Wenn man die Ehelosigkeit, ich habe das vorher schon gesagt, rein aus Gründen des Egoismus wählen würde, dann wäre es wahrscheinlich ein Stück weit nicht gültig und es würde wahrscheinlich nicht wirklich funktionieren. Es braucht das Wissen, dass man muss schon wissen, auf was man verzichtet. Und dieses Wissen, ein weiteres Wissen, ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um ein Wissen, sondern um eine ganz tiefe Erfahrung, die man mal gemacht haben muss, dass man dann glücklich wird, wenn man sich selber verschenkt, wenn man sich selber zum Geschenk für andere macht. Wenn ich mich halt selber zurücknehme und mich und anderen diene, Klammer auf, so wie es halt die Mutter Teresa uns in jüngster Vergangenheit ganz gut vorgelebt hat, oder eben gibt es viele andere Heilige, die man da auch nehmen kann, oder müssen nicht unbedingt Heilige sein, auch in unserem Umfeld gibt es immer wieder Menschen, wo man das lebt. Wenn ich mich selber zum Geschenk mache, erst wenn ich mich selber zum Geschenk mache, kann ich ein ganz tiefes Glück erfahren. Ich glaube auch dieses Wissen oder diese Erfahrung, diese Erfahrung, die muss ganz tief in einem drin sitzen. Gar nicht so sehr jetzt als Kopfwissen. Wenn es nur als Kopfwissen ist, dann glaube ich, dann trägt es auch nicht in schwierigen Phasen durch. Aber es muss als ganz tiefe Lebensart sein. Und drittens, dass die Ehelosigkeit und des Himmelreiches Willen nur in Anführungsstrichen ein Rat ist, ein Rat, den Jesus gibt, den auch der heilige Paulus mal bestätigt, aber eben kein Gebot. Auch die Ehe ist kein Gebot, sondern ein freiwilliger Rat. Ein Rat, den man dann wählen soll, wenn man einigermaßen die Überzeugung hat, dass man gerufen ist, Aber wie gesagt, kein Muss, keine Verpflichtung, kein Zwang, kein Gebot oder Verbot, wenn man es nicht machen würde. Also wie gesagt, drei Punkte. Man muss wissen, dass die Ehe und Sexualität was Wertvolles ist. Man muss diese tiefe Erfahrung gemacht haben, dass man sehr glücklich wird, wenn man sich selber verschenkt. Und eben, dass die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen ein Rat ist. Letzte Frage. Was ist denn jetzt besser, höher, schöner, edler oder irgendwas? Die Ehe oder die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen? Was ist jetzt besser? Wer das wissen will, einfach 1. Korinther 7 ab dem 17. Vers oder einfach mal das ganze Kapitel 1. Korinther 7 lesen. Der heilige Paulus bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Und es bringt ja nichts, über was nachzudenken oder über was etwas hinterherzuhängen, was dann eh nicht drankommt. Der heilige Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im 7. Kapitel: Im Übrigen soll jeder so leben, wie es der Herr ihm zugemessen hat, wie Gottes Ruf ihn getroffen hat. Es bringt nichts, etwas hinterher zu jammern auf eine Lebensweise, zu der dich Gott gar nicht berufen hat, das bringt nichts, sondern im Übrigen, sagt der heilige Paulus, soll jeder so leben, wie Gott es ihm zugemessen hat, ja, so wie der Ruf Gottes einen halt getroffen hat. Genau. Ja, genau. Also wie gesagt, das sind andere Stellen aus diesem 1. Korinther 7. Lest es einfach selber. Es schadet ja nicht, die Heilige Schrift einmal zu lesen. 1. Korinther 7, also wer sich da unsicher ist, 1. Korinther 7, das 7. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief mal durchlesen, weil er da auf sehr, ja, sehr einfache oder sehr klare Art und Weise angibt, was denn jetzt für den Einzelnen dann jeweils besser ist. Und wie gesagt, es geht darum, jeder so leben soll für den Ruf Gottes, so wie er ihn getroffen hat. Wenn man dann vom Ruf Gottes getroffen wird, dann einfach mal ausprobieren, kann er nicht schief gehen, oder es geht selten schief. Und wenn es schief geht, dann glaube ich, hat es trotzdem seinen Sinn. Aber wie gesagt, es geht selten schief. Sich auf Gott einzulassen, ist, glaube ich, grundsätzlich nicht verkehrt. Und mit diesem Wissen oder mit dieser mit diesem Angebot, wenn man Gott dieses Angebot macht, ja, wenn du meinst, dann probieren wir es halt, schauen wir mal, dann ist es, glaube ich, schon mal eine ganz gute Ausgangslage. Ich gebe mich, Jesus, wenn du meinst, dass du mich brauchen kannst, dann probieren wir es. Und die Kirche oder letztlich auch einer selber, man merkt dann, ob es auch passt oder eben nicht. Aber wie gesagt, der Ruf Gottes, denjenigen, den es trifft, man darf, glaube ich, ruhig sich auf diesen Ruf einlassen. Ist es, glaube ich, nicht immer einfach. Das wäre jetzt auch gelogen, wenn man sagen würde, es ist immer alles Happy Sonnenschein. Das ist, glaube ich, im Eheleben genauso wenig immer alles Happy Sonnenschein. Das ist, glaube ich, nirgendwo so. Aber dieser Ruf, sich selber hinzugeben, egal ob es Ehelosigkeit ist oder ob es im Eheleben ist, wenn man sich selber zum Geschenk macht, wird man es auch selber beschenkt. Und hat auch ich glaube, von Karl Valentin kam das Zitat, das hat ja auch keiner gesagt, dass leicht wird. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es von Karl Valentin stammt. Es wird wahrscheinlich, egal welche Lebensform, es wird nicht immer alles leicht sein, aber es wird schön sein. Und das ist das, was zählt. Und wie gesagt, unsere Heimat ist der Himmel und wir leben hier so, dass wir den Himmel erreichen können, das hätte ich fast gesagt. Amen.
Danke. Danke vielmals, lieber Pater Stefan, für diesen lockeren und kurzweiligen Vortrag. Es ist jedes Mal schön, dir Ihnen zuzuhören. Ich möchte nur ergänzend noch sagen, oder es ist uns ein Anliegen zu sagen, dass wir immer wieder Priester bei uns zum Mittagessen haben. Erstens, weil wir das auch schön finden für unsere beiden Söhne, wenn sie sehen, dass Priester normale Menschen sind. Und zweitens, weil es für uns extrem schön ist, wenn wir einfach Ja, also diese Ergänzung zwischen dem Priestertum und der Familie ist einfach wunderschön. Und man hat ja dann auch immer wieder so kleine Anliegen, dass man etwas segnen lassen möchte. Wir haben sogar eine kleine Kapelle, wo wir dann manchmal Messe feiern und so. Also es ist immer besonders schön. Und unsere Kinder sind immer ganz enttäuscht, wenn dann ein Mittagsgebet ist, weil wir eh jeden Tag beten, komme Jesus sei unser Gast, sondern sie wollen dann immer irgendwie besonders ausschweifende Mittagsgebete von den Priestern hören. Sind immer ganz begeistert. Gut, danke sehr.